Ikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Willkommen im neuen Jahr. Einem Jahr, in dem Frauen immer noch alles können, Männer immer noch glauben, dass ihnen die Welt gehört und wir trotzdem weiter miteinander reden müssen. Dieser Podcast ist ein Ort für Gespräche, die verbinden, für Klarheit, ohne Kaltherzigkeit und für einen Feminismus, der nicht trennt, sondern stärkt. Ich bin hartnäckig davon überzeugt, dass Gleichberechtigung eine super Sache ist. Ich glaube an gutes Streiten und daran, dass Veränderung möglich ist, aber selten von alleine passiert. Wir sind bereit für neue Debatten, alte Solidaritäten und frische Ungeduld. Schön, dass ihr da seid. Los geht's! Ich bin Bashamika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 49. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Ich habe mir eine prominente Frau eingeladen, für die das neue Jahr auch persönlich ein wichtiger Neuanfang ist. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte aus dem Libanon, ein Mansplainer, der uns mal wieder die Welt erklärt, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Melanie Ammann, die neue Chefredakteurin digital bei der Funke Mediengruppe. Das ist der Verlag, in dem auch dieser Podcast erscheint. Melanie Ammann gehört zu den prominentesten deutschen Journalistinnen. 2013 hat sie als Redakteurin beim Spiegel angefangen, dann das Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins mitgeleitet und wurde schließlich stellvertretende Chefredakteurin. Vielleicht, weil sie Juristin ist, steht Melanie für Führung ohne Pose. Sie ist analytisch, präzise und strukturell klar. In einer Medienwelt, in der sehr viele Frauen arbeiten, aber noch immer seltener in Spitzenpositionen kommen, gehört sie zu denen, die Entscheidungen treffen. Über Themen, Tonlagen und Relevanz. Seit Beginn diesen Jahres, also erst seit wenigen Tagen, ist Melanie nun bei Funke. Natürlich werden wir über ihren neuen Job sprechen, aber auch über Frauen in Führungspositionen, über Widerstände auf dem Weg nach oben, über Autorität jenseits männlicher Rollenmuster und darüber, warum Gleichberechtigung in Redaktionen eine Frage von Qualität ist. Denn wo Frauen an der Spitze im Journalismus fehlen, fehlt auch ein entscheidender Blick auf die Welt, fehlt ein entscheidender Ansatz der Weltdeutung. Ein Gespräch über Macht und Verantwortung und darüber, warum ein Journalismus ohne Journalistinnen armselig ist. Hallo Melanie, wie schön, dass du da bist, obwohl ich ja besser sagen müsste, es ist schön, dass ich dich hier in deinem neuen Arbeitszuhause treffe.
Ja, hallo, freut mich auch sehr, freut mich auch. Du bist mein erstes journalistisches Projekt bei Funke.
Ich bin gerne ein Projekt, vor allen Dingen für dich. Du bist ja seit einigen Tagen die neue Chefin digital bei Funke. Was hat dich denn daran gereizt, den Job zu übernehmen?
Also mich hat gereizt, dass Funke ein Name ist, den sehr viele Leute kennen. Und es wurde in 10 Jahren erreicht, dass dieser Name sich total etabliert hat, obwohl wir noch nicht mal eine Website haben. Also wenn du funke.de oder Funke News oder so eingibst, dann findest du ja nichts. Das heißt, diese Redaktion hat es geschafft, sich im digitalen Zeitalter mit einem Namen zu etablieren, obwohl man keinen digitalen Auftritt hatte. Und das hat mir total imponiert. Und die Vorstellung, jetzt dazu beizutragen, dass der Name noch sichtbarer wird und auch noch leichter auffindbar wird und sich zu überlegen, wie kann man diese tolle Marke noch mehr aufladen, für die Leute noch mehr bieten journalistisch, das finde ich, ist eine sehr reizvolle Aufgabe.
Die meisten Leute verbinden ja in der Öffentlichkeit Funke eben mit bestimmten Nachrichten. Und wer dahinter steht, dass es eben ein großer Verlag ist mit sehr, sehr vielen Zeitungen, immer noch Printzeitungen, das ist vielen wirklich nicht klar.
Und viele wissen auch nicht, ich meine, das ist ja ein feministischer Podcast, den du hier machst, dass die Verlegerin Julia Becker eben eine so starke Persönlichkeit ist, eine noch junge Frau mitten im Leben, die diesen Verlag führt und wahnsinnig viel hier in Bewegung ist und neu gemacht wird. Das hat mir auch gefallen. Das war auch ein wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung.
Aber das ist ein Punkt, mit dem, über den ich sowieso jetzt mit dir reden wollte, weil ich finde es ja schon spannend. Du kommst ja vom Spiegel, hast da lange gearbeitet. Das ist ja immer noch, muss man leider sagen, ein sehr männlich geprägtes Umfeld. Und du hast Julia Becker, die Verlegerin, eben schon erwähnt. Und Julia Becker arbeitet ja wirklich sehr konsequent daran, den Verlag und die Redaktion weiblicher und diverser zu machen. Ich kenne eigentlich keinen anderen Verlag hier bei uns in Deutschland, bei dem das der Fall ist, oder?
Also zumindest fällt mir keine vergleichbare Eigentümerin ein, die auf diese Weise ihr Medienunternehmen führt und ihre Leute rekrutiert. Das ist schon was Besonderes. Es gibt ja noch Yvonne Bauer vom Bauer Verlag, aber es ist vielleicht will ihr da jetzt nicht Unrecht tun, vielleicht macht sie das genauso und ich krieg's nur nicht mit. Aber sonst fällt einem bei den anderen Verlagen wirklich kein Haus ein mit dieser, die sozusagen ein Matriarchat hat.
Und weil du eben aus einem anderen Umfeld kommst, aus einem wesentlich männlich geprägteren, was glaubst du denn, wird sich dadurch für dich verändern in deiner Arbeit?
Also ich muss dazu sagen, dass ich mich beim Spiegel in der Hinsicht auch trotzdem immer sehr wohl gefühlt habe. Also wir haben tolle Frauen beim Spiegel, wir haben die auch schon lange vor mir da waren, die auch lange vor mir viel erreicht haben für die Frauen. Die sind oft gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit, aber da gibt es Leute, die wirklich seit Jahrzehnten die, wie man auf Englisch ja sagt, die Trailblazerinnen sind, also die sozusagen mit der Machete durch den Dschungel gegangen sind und die es dann für Frauen wie mich viel einfacher gemacht haben, da dann durchzuspazieren durch die Wege, die die freigehackt haben. Also das sozusagen, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, Gott, Spiegel, schrecklich, Männerdomäne. Ich hätte dort auch keinen Erfolg gehabt, wenn ich nicht auch weibliche Mitstreiterinnen und Verbündete gehabt hätte, auf allen Ebenen, muss ich dazu sagen.
Nein, ich würde auch den Spiegel immer verteidigen. Ich habe ein wirklich sentimentales Verhältnis zu dem Magazin, weil mein Papa, seitdem wir aus Polen gekommen sind, Ende der 50er Jahre, keine Woche ohne Spiegel war. Er hat es einfach nicht ausgehalten. Der Spiegel war für ihn der Maßstab. Und ich glaube, ich habe dir das schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt. Mein Vater hat sich erst ausgesöhnt mit meiner journalistischen Arbeit, als ich Taz-Chefredakteurin wurde. Nicht, weil ich Chefredakteurin wurde, sondern weil der Spiegel über mich als Chefin berichtet hat. Also von daher,
da haben wir was gemeinsam. Als ich bei der FAZ angefangen habe, war mein Vater versöhnt, weil ich nämlich das Referendariat nach dem Jurastudium nicht gemacht habe. Und mein Vater, der selber Jurist ist, war todtraurig. Ich bin keine Volljuristin, ich bin also nur eine Halbjuristin. Und da hat ihn auch der Doktortitel nicht getröstet. Aber dass ich dann bei der FAZ angefangen habe, die er gelesen hat seit seinem Studium, das war dann hatte er das Gefühl, jetzt geht's doch in eine seriöse Richtung für mich.
Aber sag mal, FAZ, Spiegel, das ist ja auch kein so ganz selbstverständlicher Weg, ne? Also ich meine, die FAZ ist noch männergeprägter als der Spiegel zu der Zeit, als du bei dem Magazin angefangen hast. Wie hast du das denn politisch hingekriegt? Ich meine, ich gehe immer davon aus, wir JournalistInnen haben auch eine Haltung und diese Haltung gibt man ja nicht an der Garderobe ab.
Ja, es war definitiv eine Umstellung, eine große Umstellung damals. Man muss aber dazu wissen, ich war bei der FAZ in der Wirtschaftsredaktion.
Das heißt, aber ist doch die Schlimmste, was Konservatismus angeht.
Nein, würde ich nicht sagen. Also die sind vielleicht bei den wirtschaftspolitischen Themen, also auch Euro-Rettung und so, keine Frage. Da hatten die Positionen, die definitiv beim Spiegel anders sind. Aber die waren vor allem eben auf die Frage, wie liberal soll die Wirtschaft reguliert werden. Das war ja deren Thema. So bei den gesellschaftspolitischen Themen, da war ja schon eher die politische Redaktion sozusagen am Drücker. Und die haben, keine Frage, Positionen damals noch gehabt, wo ich auch geschluckt habe. Und dann war es aber so, dass ich bei der Sonntagszeitung der FAZ war, die ja nochmal anders war.
Das ist aber
anders
was ganz anders.
Und das war ja wirklich eine andere Welt, wo ich einen ganz tollen Mann als Vorgesetzten und Mentor hatte, mittlerweile auch guten Freund, Rainer Hank. Und der sozusagen hat, den fand ich einfach wahnsinnig originell in seiner Denkweise her. Und der hatte auch immer Freude daran, gechallenged zu werden und zu streiten. Und wir haben uns auch oft gestritten. Und ja, also das war, insofern war da der Wechsel ein leichterer, weil ich da aus einem, wenn man so will, bunteren Umfeld kam. Ich war allerdings politisch, muss man sagen, total unbeleckt noch. Also ich habe eben Wirtschaftsthemen gemacht, auch investigativere Themen, die dann auch ins Politische reinreichte. So ist dann der Spiegel auf mich aufmerksam geworden. Aber ich weiß noch, als ich zum Spiegel gewechselt bin, da hat mich so ein altgedienter Redakteur mitgenommen zum SPD-Parteitag, damit ich mal so einen Parteitag erlebe. Das war damals in Nürnberg, glaube ich. Und er fragte mich unterwegs dann so ganz unvermittelt, wieso haben die dich eigentlich eingestellt?
Ach,
also ernsthafte Frage, und ich war etwas überrumpelt und habe dann irgendwas erzählt. Ist auch eine gemeine
Frage, oder?
Was soll man da sagen? Ja,
vor allen Dingen als junge Frau, als junge Redakteurin.
Ja, aber ich glaube schon, dass es so war, also in diesem Hauptstadtbüro, es ist nicht so dick besetzt, wie man sich das so vorstellt. Und wahrscheinlich dachten die, ach, da kommt da irgend so ein Mädel, weil man halt Frauen braucht. Jetzt werden halt auch da Frauen eingestellt, aber was können die denn?
Ganz genau.
So, und ich weiß nicht, ob man sich das auch bei jedem jungen Mann gefragt hätte, aber auf jeden Fall war das die Frage, die man sich bei mir gestellt hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich darauf gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich so hilflos ein paar Artikel zitiert, die ich bei der FAS geschrieben habe, die einen gewissen politische Konsequenzen hatten und eine gewisse Wirkung hatten. Aber ja, also diese Frage habe ich nie vergessen. Und mir war klar, ich muss jetzt schnell mich da etablieren und schnell irgendwie auch denen zeigen, dass ich mitlaufen kann und mitmachen kann und was beitragen kann, um deren Respekt zu bekommen.
Aber das klingt so, als wärst du teilweise in einer ähnlichen Situation gewesen, wie ich das eben von mir kenne. Ich bin klein, du bist auch nicht besonders groß, wir sind beide blond und blauäugig. Also die Unterschätzung am Anfang, die habe ich häufig genug erlebt und du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Also
finde ich übrigens auch.
Das kann man ja auch, also ich meine, entscheidend ist, dass man dann irgendwann auch etwas liefert, wo die Leute sagen, oh, okay, das war mir gar nicht klar. Und also da finde ich es gar nicht so schlecht, weil ich weiß noch, als ich beim Spiegel angefangen habe, hat ein Kollege sich mich sozusagen gewünscht als Co-Berichterstatterin für die Union. Und ich glaube, dass der gedacht hat, dass ich quasi so wie seine Assistentin dann zu den Terminen gehe, auf die er keine Lust hat und die Leute interviewe oder treffe, sozusagen, um noch irgendwie sowas beizusteuern, aber also für ihn als Platzhirsch. Und dann irgendwann merkte er so, komisch, die macht jetzt auch lauter Termine mit den wichtigen Leuten in der Partei und auf einmal werde ich auf die angesprochen. Und dann war er halt ganz nervös, dass auf einmal da eine Kollegin versucht, es mit ihm auf Augenhöhe irgendwie da die Berichterstattung zu machen. Und ja, also das, aber das war dann auch ein
Kontinuum. Keine Angst zu erzeugen.
Keine Angst zu erzeugen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Strategisch finde ich manchmal ein großer Vorteil. Das heißt ja nicht, dass man nicht dann manchmal furchterregend werden kann, aber wenn es niemand erwartet, ist die Wirkung dann auch doppelt. Aber trotzdem nochmal zu deinem Schritt jetzt. 12 Jahre beim Spiegel, jetzt was ganz Neues, kein Zögern, keine Angst?
Nein, also man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja auch öffentlich bekannt gewesen, dass ich beim Spiegel in einer schwierigen Lage war, dass ich da Konflikte hatte mit meinem Chefredakteur und dass ich auch den Eindruck dass ich so den Eindruck hatte, jetzt ist, vielleicht kommt dieses Kapitel Spiegel doch irgendwie an sein natürliches Ende. Und ich bin, vielleicht muss ich das auch annehmen als sozusagen Wink des Schicksals. 12 Jahre sind auch eine lange Zeit und mich mal auf was anderes einzulassen. Es ist, ich weiß noch, als ich Praktikantin bei der FAZ war, war ich todunglücklich, dass ich keinen Job bei der FAZ bekommen habe danach. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, mit dem ich bis heute befreundet bin, naja, es gibt viele Arbeitgeber da draußen und du kannst journalistisch viel machen. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wiederzukommen, wenn du erstmal woanders warst und dann auch eine gewisse größere Unabhängigkeit hast. Und so war es dann auch. Und als ich dann von der FAZ zum Spiegel gekommen bin, war es sehr gut, dass ich diese FAZ-Erfahrung hatte und dort natürlich auch schon was gelernt hatte. Und jetzt ist es so, ich konnte mir lange ein Leben ohne den Spiegel nicht vorstellen. Und jetzt merke ich fühle mich schon auch auf gewisse Weise befreit. Und bin fasziniert von dieser neuen Aufgabe, habe Lust darauf und denke, das Schicksal hat gewollt, dass ich jetzt hier bin und etwas anderes mache und was anderes ausprobiere. Und insofern ist das jetzt angstfrei oder auch positiv. Und ich bin glücklich über diese Zeit beim Spiegel. Ich bin dankbar dafür. Ich habe mich sehr gut verstanden mit den Leuten, hatte eine sehr schöne Abschiedsfeier, zu der auch viele Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg nochmal extra gekommen sind. Und das war... Das war irgendwie ein guter Abschluss und das ist jetzt richtig für mich. Das fühlt sich jetzt gut an. Und das muss man dann auch so umarmen, wie die Amis so sagen.
Genau, ne? Embracen, dann danken wir die dem Veränderung. Schicksal.
Genau.
Du bist ja auch schon länger Chefin in unserer Branche, in den Medien, im Journalismus. Da ist die Macht ja immer noch sehr ungleich verteilt. Also es gibt sehr viel mehr Frauen im Journalismus als früher. Bei den Berufsanfängerinnen sind es eben sogar mehr weibliche. Aber die Frage ist, hat sich wirklich an den Entscheidungsstrukturen etwas verändert? Wenn man sich die Zahlen ansieht, sind es ja immer noch Männer, die das Sagen haben. Und was ich daran auch so irre finde, wenn man sich oben die Spitzen anguckt, wie wenig Frauen es immer noch als Chefredakteurinnen bei seriösen politischen Blättern gibt. Nun wissen wir, Printmedien sind mit die konservativsten. Ich erinnere mich, als ich 1998 Chefin bei der Taz wurde, war ich die einzige Chefin einer überregionalen Tageszeitung. Als ich 11 Jahre später aus dem Job raus bin, war ich immer noch die einzige Chefin einer überregionalen Tageszeitung. Als ich 5 Jahre später bei der Rundschau angefangen habe, als Chefin, war ich zwischenzeitlich wieder die einzige Chefin einer überregionalen Tageszeitung. Ist doch irgendwie absurd, oder? Was ist denn los in unserer Branche?
Ich sehe das gar nicht so, muss ich sagen. Ich finde, es gibt schon, wir Frauen sind ja schon sehr weit vorgestoßen in die Chefredaktionen. Also auch du bist ja in der Hinsicht die Frau, die mit der Machete durch den Dschungel gegangen ist. Und wir und viele können jetzt da, ich meine, bei deiner alten Wirkungsstätte gibt es jetzt 3 Frauen in der Chefredaktion, wenn ich richtig gesehen habe.
Richtig.
Und dann gibt es eine Bettina Schausten beim ZDF. Es gibt auch beim Spiegel.
Aber der Öffentlich-Rechtliche hat schon immer mehr Frauen
befördert. Ganz ich will nichts genau. Schönreden. Was mir aufgefallen ist, ist, wie viele Frauen stellvertretende Chefredakteurinnen sind. Ich habe mit einer guten Freundin, die auch stellvertretende Chefredakteurin ist, schon gescherzt, man müsste eigentlich mal so einen Podcast machen, Vize, und man lädt nur Frauen ein, die irgendwo Vize-Chefs sind von irgendwas.
Das ist eine gute Idee.
Man erlebt so viele Frauen, die Stellvertreterinnen sind, auch in der Wirtschaft. Und wenn du eine Frau als sozusagen Hauptchefredakteurin hast, ist es dann doch oft eine Doppelspitze oder so. Und dann, also man denkt so ganz, man traut sich noch nicht so richtig, den Frauen die ganze Macht anzuvertrauen. Andererseits, wenn du Marion Horn siehst bei Bild, also das ist schon eine der mächtigsten Medienfrauen in Deutschland, würde ich sagen.
Und, das stimmt.
Aber also das ist, Springer, war ja auch unvorstellbar lange Zeit. Ne?
Das stimmt, aber da ich über Springer nur üble Sachen sagen würde, würde ich das Thema jetzt erstmal lassen. Springer hatte immer Frauen auch an der Spitze. Das muss man zu deren Ehrenrettung einfach auch hinzufügen. Ja. Ich finde aber deine Beschreibung mit den Vizes, die finde ich wirklich toll, weil das ist ja genau das, was ich meine. Also ich weiß nicht, ob du im Verein Pro Quote Medien bist, das ist einer der wenigen Vereine, wo ich Mitglied bin, der ja von Journalistinnen gegründet worden ist, um Druck zu machen auf die Verlagshäuser, mehr Frauen in Führungspositionen zu nehmen. Da ist das Ergebnis halt im Moment nicht so gut. Also es ging eine ganze Zeit voran mit Frauen in mittleren und auch in Führungspositionen. Aber jetzt gibt es wieder einen Rückschritt und ich glaube, das hat auch etwas mit der gesamtgesellschaftlichen Lage zu tun.
Ja.
Nach dem Motto, Gleichberechtigung ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig.
Oder? Naja, was ich beunruhigend finde, ist, dass das der Satz, den du gerade gesagt hast, ist es nicht mehr so wichtig. Es lautet ja offiziell eher, wir gucken mal, dass es jetzt wieder mehr nach Qualifikation geht und nicht nach Quote.
Genau, weil wir haben ja eigentlich nur Mist in unseren Jobs gemacht.
Genau, und da ist so der Vorwurf hinter verbunden, jetzt haben wir die ganze Zeit diese Frauen befördert, aber jetzt müssen wir mal wieder nach Kompetenz gehen. Und das ist sozusagen etwas, das ich schon fast eher abschneidend finde für uns Frauen. So die Vorstellung, wir hätten jetzt diese Positionen nur bekommen, weil wir Frauen sind und alle anderen sozusagen, und jetzt dürfen endlich mal wieder die Leute, also die Männer dran, die es ja wirklich können. Aber ich finde aber, bei den Medien muss man auch nicht nur gucken auf die Chefredaktionen, weil ich wirklich finde, dass da eigentlich schon eine gute Präsenz ist, also von diesem Vize-Problem mal abgesehen. Aber das Interessante ist ja die wirtschaftliche Seite auch, also in den Verlagen. Also da fällt mir jetzt eine Andrea Wasmuth ein bei Holzbrink. Aber wer ist sonst sozusagen, man kann auch sagen, Jennifer Lachmann hat eine führende Position beim Spiegel. Aber sozusagen in den Verlagen, wie viele Frauen gibt es, die da das Geld verwalten? Also die den Finger auf dem Budget haben, die entscheiden, wo wird investiert? Also das ist, finde ich, fast genauso wichtig wie die Frage, was ist jetzt die Titelgeschichte oder wer wird Korrespondent in den USA?
Weil wir hängen ja davon ab. Also jeder, der einmal eine Redaktion geleitet hat, weiß, wie wichtig das Geld ist. Ja. Und da sitzen halt immer noch die Männer, die sagen, ach, dieses Projekt finde ich vielleicht nicht ganz so wichtig, was sie da in der Chefredaktion vorhaben. Also die Machtverteilung ist immer noch schwierig, aber wie geht es dir denn in dem Job? Ich habe noch mal, bevor wir uns getroffen haben, drüber nachgedacht. Mir ist aufgefallen, ich war fast die Hälfte meines journalistischen Lebens Chefredakteurin und habe dann auch drüber nachgedacht, was fand ich denn daran besonders toll? Was fand ich besonders quälend?
Also toll finde ich daran, dass man immer wieder diese Erfolgserlebnisse hat, wenn man, oder zu meiner Zeit beim Spiegel, als ich ein Projekt vom Anfang bis zur Vollendung und zum Erfolg dann auch bringen konnte. Also zum Beispiel, wir hatten ein ganz tolles Podcast-Projekt beim Spiegel über diesen Fall, diesen traurigen Fall von Kascha Lehnhardt, da der ehemaligen Partnerin von Jerome Boateng, von dem Fußballer, die ja so schrecklich gelitten hat unter Online-Mobbing und sich schließlich das Leben genommen hat und auch in den Suizid getrieben wurde, regelrecht von Online-Hass und allem Möglichen. Und da haben wir einen sehr beeindruckenden, mehrteiligen Podcast gemacht, der wirklich hervorragend war, der unglaubliche Zahlen hatte, wo die Leute uns, also bis heute, glaube ich, eins der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Paid-Content-Projekt, das der Spiegel je hatte. Und das ist, und das zu begleiten und dafür das Geld locker zu machen und dafür die Leute zusammenzubringen. Und das sind so Erfolgserlebnisse, die man hat. Oder wenn man sieht, wen Leute, die ich zum Beispiel im Hauptstadtbüro eingestellt habe, mit den Kollegen zusammen, die wir ausgewählt haben, aber eben oft viele Frauen, die ich auch ausgesucht habe, die jetzt dann auch Ressortleiterinnen sind und wo ich denke, das ist irgendwie toll zu sehen, wie die sich entwickeln und was die für Projekte machen. Und also
dass
das
man
ist
die Möglichkeit
beglückend,
hat,
so
Ideen umzusetzen und auch Leute ranzuholen, von denen man überzeugt ist, dass sie wirklich gut sind und dem Blatt gut tun.
Und können. Männer wie Frauen, also auch natürlich. dass man, wie man Ressorts aufstellt, wie Teams, wo passen die am besten hin, das ist das Tolle eben. Und das nicht so toll ist, wenn Budgetzwänge, wenn man auch so eine gewisse Hilflosigkeit hat, weil, sagen wir mal, die großen Plattformen bestimmen, wer kommt zu uns und wer nimmt uns wahr. Also, dass du eigentlich nicht mehr durch die Qualität deiner Arbeit die Leute überzeugen kannst, sondern vielleicht wird diese Qualität gar nicht wahrgenommen, weil du ausgefiltert wirst oder es nicht schaffst, irgendwie dich in den Algorithmen irgendwie gescheit zu präsentieren.
Also der Kampf gegen die Tech-Giganten, der beschäftigt uns natürlich.
Und natürlich auch die Frage, die Leute wenden sich ab, also viele gerade eben aus dem, die ins AfD-Milieu abwandern oder die überhaupt einfach skeptisch sind, was die Qualität der Medien angeht. Die müssen ja nicht unbedingt jetzt AfD-Anhänger sein, die haben auch ganz andere Kritikpunkte an uns. Und die zu überzeugen und die zurückzugewinnen, das ist schon ein richtiger Kampf jeden Tag. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schwierig und auch sehr frustrierend.
Ich fand es auch besonders hart, wenn es kein Geld mehr gab, um bestimmte Leute beim Blatt zu halten. Mhm. Also du hast jemanden, einen Kollegen, eine Kollegin, die du besonders toll findest, kannst ihnen aber nicht das bieten finanziell, was sie wollen oder brauchen für ihren Lebensunterhalt und sie dann abwandern. Oder für mich war es auch besonders hart, als ich eine ganze Redaktion in Nordrhein-Westfalen, die wir frisch aufgebaut hatten, um eine Regionalredaktion für die Taz dort vor Ort zu haben, als ich diese ganze Redaktion wieder schließen musste, weil es sich einfach ökonomisch nicht getragen hat, weil die Zahlen nicht stimmten. Und dann stehst du vor 15 Leuten und sagst, tut mir leid. Kennst du solche Situationen?
Tatsächlich habe ich die zum Glück nicht erlebt bisher. Also allenfalls in Einzelfällen, wenn Verträge nicht verlängert wurden. Aber es ist zum Glück bei einem Laden der Größe vom Spiegel, der natürlich verglichen mit Funke nochmal viel kleiner ist, aber es war doch eine sehr große Redaktion, wo man, wenn man jemanden sozusagen retten oder halten wollte, es immer Wege gab, die Person dann anderswo irgendwie anzudocken. Aber was ich eben erlebt habe, ist, dass oft Einstiegsgehälter für die Leute frustrierend niedrig waren. Das ist ein krasses.
Selbst beim Spiegel?
Ja, und dass es ein krasses Gefälle gab zwischen der alten Garde, die eben noch sehr gut verdient hat, und den neuen jungen Leuten. Und ich finde es auch nicht richtig, den alten, du kannst denen nichts wegnehmen, und das ist auch richtig so. Und trotzdem ist es eine Ungerechtigkeit, wenn man sieht, dass auch die Jüngeren, die oft noch leistungsstärker sind, auch neuere Ideen haben, in vieler Hinsicht besonders wichtig für die Redaktion sind, dass deren Arbeit einfach nicht im gleichen Maße honoriert wird wie die der anderen. Und das ist schon, also das muss sich so ein Haus, denke ich, ist bei Funke ja genauso, muss der Anspruch ja auch sein, dass ein Haus da eine gewisse gerechte Struktur irgendwie hat. Und das gelingt sicher nicht immer. Und das ist sind dann frustrierende Momente, weil die Leute wissen das und sie konfrontieren dich damit. Und du musst dann irgendwie das Haus vertreten, du sollst es nicht schönreden, aber du kannst es halt auch nicht ändern. Und das ist, ja.
Aber das Tolle finde ich an solchen Situationen immerhin, dass du durch deine Wertschätzung als Chefin den Kollegen und Kolleginnen das Gefühl geben kannst, ich weiß, dass du schlechter bezahlt wirst, als du es verdienst, aber das heißt nicht, dass deine Arbeit nichts wert ist.
Das sagen die dann, danke, das freut mich, dass du das sagst, aber davon kann ich mir nichts kaufen. Aber ja, ich hoffe, dass schon, nein, das ist wichtig, dass das da ist. Wenn das nicht da ist, gehen die Leute. Also wenn sozusagen, das ist, was du vorhin beschrieben hast, aber eben, sie gehen vielleicht dann trotzdem auch, weil sie sagen, ich weiß, dass du mich schätzt, ich weiß, dass du mich gut findest, aber ich habe das Gefühl, ich komme hier auf keinen grünen Zweig und jetzt habe ich eine Chance von außerhalb und auch außerhalb des Journalismus. Oft.
Mhm.
Und das ist ja auch eine unschöne...
Oder die andere Seite wechseln, also so halb im Journalismus bleiben, indem man PressesprecherIn wird.
Ja, und da bleibt man ja, denke ich, das sehen wir beide so, eigentlich nicht halb im Journalismus, sondern gar nicht. Also
ich
das
finde,
ist ja
man
immer
wechselt
so,
die Seiten.
Ja, es ist ja immer diese neue Art von Pressesprechern, dich anzusprechen mit Kolleginnen. So ja, die Kolleginnen und Kollegen, dies und das. Und ich denke mal, ich bin aber nicht dein Kollege.
Nein.
Du bist jemand anderes.
Du bist jetzt
das
auf der anderen
andere
Seite
Rolle.
Des Grabens. Ja. Sag mal, was glaubst du denn? Was ist die größte Lüge, die über Frauen in Führungspositionen erzählt wird?
Ach, Lüge weiß ich gar nicht. Ich denke, dass man bei uns noch viel stärker schaut, wie wir uns charakterlich verhalten oder zwischenmenschlich verhalten und dass da die Maßstäbe unfair höher sind als bei Männern.
Also wir müssen eigentlich die besseren Menschen sein,
ja,
und die besseren Chefinnen.
Ich glaube, dass wenn das, was jahrelang bei unseren männlichen Vorgängern als selbstverständlich irgendwie genommen wurde, dass die bossy waren, dass die ruppig waren, dass die irgendwie
laut waren,
dass die barsch waren, dass die willkürlich waren in ihren Entscheidungen oder nicht nachvollziehbar und launisch und so. Das lässt man bei uns nicht mehr durchgehen. Und das ist sozusagen, das wird sehr stark, das habe ich wirklich sowohl in der Berichterstattung über mich gesehen, als auch so gehört als Feedback von Kollegen. Also dass da kam, du bist ja schon ganz schön hart und das ist irgendwie ja, wo ich mal dachte so, okay, also Gabor Steingart war also ein netter Chef verglichen mit mir. So frage ich mich jetzt. Also ich hatte Vorgänger in diesem Büroleiterposten gerade in Berlin und auch in der Chefredaktion. Da waren Leute, die haben am Wochenende um 6 Uhr einem Kollegen geschrieben, warum haben wir diese oder jene Geschichte nicht? Und oder die haben angerufen in Urlauben, haben die Leute aus dem Urlaub zurückzitiert, haben da wurde keine Rücksicht genommen auf sozusagen, hast du Familie, hast du kleine Kinder? Sondern jetzt ab nach Sachsen-Anhalt und recherchiere das bitte mal. Und also es war sozusagen, der Führungsstil wurde mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wurde damals akzeptiert, dass du ausgebeutet wurdest für das Haus. Du hast natürlich auch noch besser verdient, hattest auch noch einen anderen Status so als Spiegelredakteur oder Spiegelredakteurin. Beziehungsweise, glaube ich, da muss man nicht gendern an der Stelle. Es waren ja dann doch oft Männer. Und ja, und da sozusagen, ich habe mir immer Mühe gegeben, dass die Leute merken, ich arbeite mehr als sie. Das war immer mein Anspruch, sozusagen, ich muss mehr arbeiten, weil ich auch eine wichtigere Rolle habe.
Und mehr
ich muss
Geld
mehr
verdiene.
Wissen als sie. Genau, ich kriege mehr Geld. Und ich muss aber auch in meiner Rolle mehr wissen als die anderen. Also es war immer mein Anspruch, dass ich natürlich jetzt nicht die totale Expertin in allen Fachgebieten bin, aber dass,
den Überblick.
Dass ich den Überblick besser habe, die Zugänge habe und besser weiß, die Handynummern habe im Zweifelsfall und nicht in die Konferenz reinkomme und sage, was gibt's Neues? So, sondern sage, was machen wir damit, was machen wir damit? Ich habe die Idee, wie wir es machen können. Mhm. Und so. Und das wurde aber oft gar nicht unbedingt, da habe ich mich dann vielleicht auch geirrt, gar nicht unbedingt honoriert als, ach schau mal, die kennt sich aus, sondern eher so, oh, jetzt hat sie uns schon wieder, jetzt will sie schon wieder eine neue Geschichte, jetzt will sie schon wieder einen anderen Dreh und so.
Oder
und es wurde eher als Ungeduld, als Härte, als Treiben sozusagen wahrgenommen. Und da, glaube ich, müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass die gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen anders ticken da. Also ich habe noch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen gestört, aber ich war dann teilweise ja jedes Wochenende auf irgendeiner AfD Kirmes in wer weiß wo, meistens in Ostdeutschland und kam dann Sonntagabend zurück, bin Montagabend wieder ins Büro gegangen und das war für mich selbstverständlich. Ich wollte ja auch an den Geschichten dranbleiben. Ich wollte ja auch nicht, dass das jemand anders macht und ich bin bis spät in die Nacht geblieben und bin am nächsten Morgen früh aufgestanden. Ich will mich jetzt hier nicht glorifizieren. Es ist ja auch keine gesunde Haltung sozusagen, dass du dein Privatleben
ja,
total dem Job
ja
unterordnest.
Für deine Sache.
Aber man brennt für die Sache und da denke ich, war ich manchmal so etwas überrascht, dass ich irgendwie dachte so, okay, wenn mir dann jemand schrieb, so ich war ja am Wochenende jetzt da und dort, ich nehme dann jetzt einen Ausgleichstag am Montag, wo ich dachte, wir brauchen dich, da war jetzt doch was los auf diesem Parteitag. Was machen wir jetzt aus der Geschichte diese Woche? Aber dann habe ich eben gelernt, man muss akzeptieren auch, das ist die neue Arbeitswelt und das ist eine neue Art, Journalismus zu machen. Und
ja, aber was du beschreibst, zeigt ja auch, es gibt nach wie vor einen doppelten Standard, wie Mitarbeitende auf ihre Chefs bzw. ihre Chefinnen gucken, oder?
Ja, also ich weiß nicht, wenn das jetzt jemand hören würde, der mit mir oder unter mir gearbeitet hat, würde vielleicht sagen, na gut, sie sieht selber nicht ein, wie hart und unerbittlich sie war. Und zugleich denke ich so, ihr erwartet das doch irgendwie auch von mir. Also du willst doch auch führen, die Leute wollen ja auch geführt werden. Also sie wollen das Gefühl haben, da ist jemand in charge, der sich traut, eine Entscheidung zu treffen. Aber ja, ich glaube, das musst du ständig reflektieren und da vielleicht sind wir Frauen da auch eher zu bereit als Männer da auch selbstkritisch sein und sagen, okay, offensichtlich wurde das als hart empfunden, dieser Führungsstil und ich muss ja irgendwie damit umgehen. Ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt falsch oder das ist blöd oder das ist gemein, sondern ich muss akzeptieren, dass ich so gesehen werde und was ist die Konsequenz?
Du bist ja auf deine Leute angewiesen.
Genau.
Das heißt, du musst sie dazu bekommen, dass sie dich unterstützen. Ich habe häufig den Eindruck, dass es manchmal gar nicht so sehr daran liegt, was wir als Chefin machen, sondern wie wir es machen. Also, dass du sozusagen dieselbe harte Entscheidung verkünden kannst, aber wenn du es anders verkaufst, als so ein Kerl, der sich hinstellt und laut rumbrüllt oder sonst etwas und die Leute alle niedermacht, wenn du es sozusagen in netter Form verkündest, ich fürchte, das macht es häufig einfacher, ist aber eben auch so eine typisch weibliche Falle, oder?
Ja und nein. Also ich war wieder, seit ich Führungspositionen hatte, war ich immer wieder überrascht, wie konfliktscheu ich die Männer erlebe. Also ich habe eigentlich immer...
Als Kollegen oder meinst du jetzt als männliche Chefs?
Männliche Führungspositionen, die waren gar nicht unbedingt meine Chefs, sondern das waren vielleicht Leute, mit denen ich auf Augenhöhe war. Und da habe ich auch gelernt, dass es dir keiner dankt, wenn du sozusagen in die Konfrontation gehst und der andere zieht sich so vornehm zurück und du bist immer der Depp, der die unangenehmen Entscheidungen verkündet und dann kannst du sie noch so empathisch verkünden, es bleibt ja irgendwie an dir hängen oder geht mit dir nach Hause und denkst du, wo ist eigentlich der andere? Eben stand er noch neben mir, jetzt ist er auf einmal weg, irgendwie komisch. Wieso muss ich eigentlich jetzt das hier verkünden? Also ich habe eine Kollegin beim Spiegel, mit der ich auch befreundet bin, die viele, für eine frühere Chefredaktion, viele unangenehme Entscheidungen durchgedrückt hat. So, und bis heute wird sie deswegen im Unternehmen angefeindet und abgelehnt. Und ich denke so, ja, hätte sie ein paar Mal mehr sich einfach da das an den Chefredakteur zurückgespielt und gesagt, mach du das doch mal bitte, dann wäre sie vielleicht heute, wäre es heute leichter für sie. Stattdessen ist sie die Buhfrau, mit der alles nach Hause geht. Und ja, und eben wirklich so dieses, dass ich gemerkt habe, es gibt eine männliche Tendenz, Konflikten auszuweichen oder sich einfach so vornehmen, zurückzuhalten. Einfach erstmal gar nichts zu sagen oder das nicht Nein zu sagen, sondern einfach, ja, schauen wir mal und dann macht man es einfach nicht oder so. Und ich glaube, da können Frauen auch was von lernen. Wir denken immer, wir müssen so ehrlich sein, wir müssen da so offen die Probleme ansprechen und dann sind die Leute sauer,
ja,
auf uns.
Weil wir ja auch kommunikativer sind, ja, in der Regel.
Also es dankt dir keiner.
Es dankt, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich finde es ja eigentlich am spannendsten, denn diese Chance haben wir, glaube ich, sehr viel stärker als männliche Führungsleute, dass wir uns ja aus beiden Welten eigentlich das Beste raussuchen können. Hm. Also überlegen können, wir haben in der Regel als Frauen immer noch eine andere Sozialisation, eine andere Prägung, sogenannte typisch weibliche Eigenschaften in der Führung, auf die wir zurückgreifen können, aber dann auch gucken, was funktioniert denn bei den Männern und uns dann das Richtige abgucken. Und damit meine ich nun nicht gerade die Brüllerei, oder?
Nein, auf keinen Fall. Ja, und ich merke eben auch, dass ja gewisse traditionelle Führungsstile auch nicht mehr akzeptiert werden. Das heißt dann nicht, dass dagegen offen rebelliert wird, aber du merkst, wie die Leute dann darüber sprechen. Das war ja unterirdisch, wie dies oder jenes verkündet wurde. Und also die Leute sind schon, das stimmt schon, dass die sensibilisiert sind und der alte Stil nicht mehr so erwünscht wird. Aber er wird eben trotzdem noch praktiziert und er wird auch nicht unbedingt sanktioniert. So, ja, weil bei Frauen eher als bei Männern eben.
Weil gerade Printmedien ja auch immer noch sehr traditionell sind. Lass uns doch mal kurz auf Frauen im Journalismus allgemein gucken.
Ich finde es ja großartig, dass es inzwischen so viele Frauen im Journalismus gibt. Ich begrüße das ausdrücklich. Vielfalt ist ja so wichtig.
He's Mr. Know-it-all.
Frauen im Journalismus haben etwas Beruhigendes. Irgendjemand muss sich ja um die weichen Themen kümmern. Gesellschaft, Gleichstellung, diese ganzen Nischensachen. Währenddessen können wir Männer definieren, was relevant ist. Außerdem bewundere ich, wenn Frauen in Redaktionskonferenzen den Mut haben, Dinge zu sagen, die ein Kollege später noch einmal zusammenfasst, nur klarer, kürzer und mit mehr Autorität in der Stimme, versteht sich. Neulich hat mir eine Redakteurin etwas über Machtstrukturen in Medienbetrieben erzählt. Sehr spannend. Ich habe ihr direkt erklärt, dass sie es nicht persönlich nehmen darf, wenn Männer das Sagen haben. Außerdem habe ich ihr geraten, sachlicher zu bleiben und sich nicht aufzuregen. Selbst betroffen zu sein bedeutet ja automatisch auch unprofessionell zu reagieren. Die Redakteurin wirkte kurz irritiert. Dabei wollte ich ja nur helfen.
Melanie, was der Mansplainer da behauptet, kennst du das aus Redaktionskonferenzen? Eine Kollegin sagt was, aber erst wenn ein Kollege dasselbe wiederholt, wird hingehört und reagiert?
Das ist vermutlich in jeder Branche in Deutschland so. Das haben wahrscheinlich wir Medien nicht exklusiv.
Das stimmt wohl.
Das ist ein Phänomen von Konferenzkommunikation. Aber darunter, glaube ich, leiden auch Männer. Also das ist ja auch, es gibt ja auch die nachdenklichen, ruhigeren Männer, die vielleicht auch einmal einen komplizierteren Gedankengang formulieren. Und dann wird der nochmal prägnant zusammengefasst von einem anderen Kollegen, mit dem dann der Applaus sozusagen nach Hause geht. Das ist, glaube ich, da würde ich sagen, das ist, also die Opfer gibt es bei beiden Geschlechtern.
Also die Mansplainer setzen sich auch gegen Männer durch, gegen diejenigen, die halt zurückhaltender sind. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es gibt ja wirklich inzwischen sehr viel mehr Frauen im Journalismus als früher und sie haben ja auch mehr Chancen. Auch das haben wir vorhin kurz erwähnt. Aber im Gegensatz zu früher hat der Journalismus ja ein ganz anderes Standing in der Gesellschaft. Also wir sind nicht besonders beliebt. Wir sind, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleines bisschen beliebter als Gerichtsvollzieher. Der Journalismus, die Medien haben weniger Macht und Einfluss und auch weniger Geld, das man in der Branche verdienen kann. Ist der Erfolg von Frauen im Journalismus, auf den du ja auch hingewiesen hast, eigentlich ein Effekt daraus? Also nach dem Motto, wenn es der Branche schlechter geht, dann dürfen Frauen ran. In anderen Branchen sehen wir das ja. Bei Medizinern ist es ja typisch. Die Chefärzte sind immer noch Männer, aber darunter gibt es sehr viele Frauen. Aber sie konnten den Aufstieg sozusagen auch erst hinkriegen, nachdem es der Medizinbranche wesentlich schlechter ging als vorher.
Also ich meine mich auch zu erinnern, es gibt sogar ökonomische Studien, die belegen, dass der Aufstieg von Frauen in einer Branche ein Zeichen für deren Niedergang ist.
Ganz also genau.
Wir machen es, glaube ich,
es natürlich Unsinn ist. Wir machen es nicht schlechter, sondern dann räumt man uns die Möglichkeit ein. Wenn Männer weniger Aussicht auf Geld und Karriere haben, dann dürfen wir, oder?
Ich habe so viel von Männern profitiert in meiner Karriere, muss ich auch sagen, mit denen ich toll zusammengearbeitet habe und von denen ich extrem gefördert wurde, dass das ich immer so ein bisschen zurückhaltend bin, dass jetzt so, wie soll man sagen, so konfrontativ auf uns zu blicken oder auf unsere Branche zu blicken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es läuft gerade blöd, jetzt holen wir mal die Frau ran oder so. Ich finde, man sieht das in der Politik mehr, dass immer ja die Frauen sozusagen als Trümmerfrauen rankommen, wenn es mal irgendwo mies läuft oder so. Ich finde das in den Medien noch nicht so. Ich glaube eher, dass Männer sich einfach abwenden, um sich lukrativeren Feldern zuzuwenden. Das ist leider, und da sind wir Frauen vielleicht immer noch blöd genug,
die Lehrstellen
idealistisch, nein, auch zu sagen, mir egal, wie viel ich verdiene, ich liebe diesen Beruf und dann mache ich es halt für einen symbolischen Euro, so ungefähr. Also das ist, ich glaube, das ist eher da, das spielt eher so mit, wie man gestrickt ist bei den eigenen Präferenzen, was die Berufswahl und die Aufstiegschancen angeht.
Was glaubst du denn, wo stößt die Gleichberechtigung im Journalismus und in Medienhäusern an seine Grenzen? Zuerst beim Geld, bei der Macht oder bei Eitelkeiten?
Also beim Geld sicher auch. Also es ist ja, wäre ja interessant mal, wenn man mal herausfinden könnte, wenn man mal anonym die gesamten Gehaltsstrukturen offenlegen könnte, wie viel die Frauen als Chefredakteurinnen oder stellvertretende Chefredakteurinnen verdienen und wie viel die Männer. Also wie sich da etwas verändert hat, auch unter Leuten, die gleichzeitig hochgekommen sind. Mhm. Und wie gut oder schlecht die verhandeln. Das wäre, fände ich auch mal sehr interessant zu wissen. Ich glaube, Eitelkeit, also es stimmt, dass, glaube ich, man in unserem Beruf sicher auch eine gewisse Verkaufe braucht. Also du musst ja in den Konferenzen auffallen, du musst ja irgendwie mit den prägnanten Wortbeiträgen, du musst irgendwie mir hat sicher auch diese Sichtbarkeit geholfen beim Spiegel, dass ich einfach eine Freude daran habe, da in diesen Talkshows rumzustreiten und dann wirst du gesehen und dann wirst du natürlich auch intern anders wahrgenommen. Dann wird dir auch mehr zugetraut, weil die Leute sehen dich, kennen dich, wissen, wie du streitest oder argumentierst. Und
dass du dich durchsetzen kannst in solchen Debatten.
Und dann giltst du automatisch auch als kompetent. So, also insofern ja, profitiere ich auch
sagen,
von unfairen Bias.
Du bist ja
Bias,
auch
oder?
Kompetent. Du ja, sitzt aber ja nicht umsonst in diesen Talkshows rum, oder?
Keine Frage. Keine Frage. Wie wollte ich da widersprechen? Aber du verstehst, was ich meine. Also es ist sozusagen, es gibt auch sehr natürlich kluge, kompetente Journalistinnen beim Spiegel, die einfach sehr zurückhaltend sind und genauso wie die Männer auch. Und du musst in so einem Laden auffallen. Gerade je größer er ist und je mehr Platzhirsche es gibt, musst du dann irgendwann auch als Rehkitz da auf die Lichtung treten und versuchen, da mitzurühren.
Die Platzhirschin zu werden, auch wenn du nicht rühren kannst.
Ja.
Was ja klar ist, dass Frauen inzwischen über alles schreiben dürfen. Über Politik, Wirtschaft, Krieg. Was denkst du denn, haben Journalistinnen eine andere Perspektive auf die Welt als ihre männlichen Kollegen? Gibt es so etwas wie weiblichen Journalismus?
Also für mich selber kann ich nur sagen, ja, vielleicht habe ich immer eine sehr männliche Sicht auf den Journalismus oder auf die Politik gehabt. Da würde ich da sagen, ist es nicht so. Es gibt sicher Präferenzen, die bei der Themenwahl, die bei Frauen eher besteht, aber ich meine, man sieht ja jetzt auch und auch schon lange auch beim Spiegel und bei Funke, es gibt, also ich meine, Julia Emmerich, unsere Kanzlerreporterin, hier bei Funke scheut, glaube ich, vor keinem harten Thema zurück und macht auch nicht nur einen psychologisierenden Blick auf Merz oder sozusagen, sondern analysiert
du
die Machtstrukturen.
Das psychologisieren als typisch weiblich konnotiert wird?
Glaube schon, oder? Also und auch eben, dass sich besonders, also das Vorurteil ist ja, die Journalistinnen machen dann gerne die weichen Themen, Familie,
ganz genau.
Psychologie. Aber wir hatten auch beim Spiegel lange einen Ressortleiter Leben, der sich sehr mit den Themen so wie Erziehung und also Kindererziehung und Psychologie befasst hat und in seiner Freizeit Fußball gespielt hat. Also es ist irgendwie, ich finde, die Grenzen verschwimmen. Ich finde, es gibt heute eigentlich keinen, nicht mehr die typischen weiblichen Journalisten, die die soften Themen machen und die oder die auf die softe Weise auf die Welt blicken.
Nein, ich glaube,
und die, Männer, die Sicherheitspolitik ja. machen oder Verteidigung oder so.
Ich glaube, da liegt auch nicht der Unterschied. Also für mich gibt es den Unterschied eigentlich nur an den Punkten, wo Journalistinnen, weil sie eben häufig immer noch einen anderen Hintergrund haben, was Sozialisation, Erziehung, Prägung und so weiter angeht, dass sie deswegen natürlich teilweise auch einen anderen Blick auf die Welt haben und dadurch sozusagen ihre Welterklärung, ihre Kommentierung dessen, was passiert, noch eine andere sein kann. Also dass sie zum Teil andere Sachen wahrnehmen, andere Sachen in den Vordergrund.
Kann man das an einem Beispiel mal festmachen? Weil das ist so, ich kann mir jetzt gar nicht darunter vorstellen, wie das sich ja, konkret also auswirkt.
Ein ganz schlichtes Beispiel. Journalistinnen, denke ich, würden, wenn sie über die Rente, ein ganz hartes Thema, über die Rente berichten, eher auch die Rente für Frauen in den Blick nehmen als Männer. Während im Mainstream, selbst bei den Nachrichtenagenturen, wird immer noch ein Durchschnitt genommen häufig, der sich an Männern orientiert. Mhm. Also den Blick zu erweitern und die Themen nicht andere Themen zu machen, sondern Themen, die Frauen betreffen, aber auch gesellschaftliche Minderheiten, darauf stärker den Blick zu legen. Und wenn wir den Anspruch im Journalismus haben, wir wollen die Welt umfassend zeigen, beschreiben, erklären, erzählen darüber, dann macht es den Unterschied, Frauen im Journalismus zu haben.
Okay. Ich glaube, da tut man den Männern ein bisschen Unrecht, gerade den modernen Männern. Also den jüngeren Männern sozusagen.
Du meinst, ich glaube, die haben das auch alles umfassend genauso im Blick?
Naja, die haben, es gibt sicher einen gewissen uns innewohnenden Gender Bias, den du nicht ablegen kannst, weil du eben automatisch als Mann, als Frau auf die Welt guckst. Das stimmt schon, aber blenden dann die Frauen vielleicht aus die Situation der sozusagen Arbeiter der Faust, die, weiß nicht, vom Müllfahrer bis zum Klempner oder so. Also vielleicht fehlt uns dann der Blick für das Proletariat, die sich abrackern und die Drecksarbeit machen oder so. Und wir gucken eher auf die Leute, die Care-Arbeit machen. Und man müsste es eigentlich ganzheitlich beides betrachten. Da weiß ich nicht, ob nicht auch die gleiche Scheuklappe dann da ist, wenn es sie überhaupt gibt und wenn nicht man mittlerweile auch eigentlich auf beides guckt.
Aber das ist ja eigentlich auch das Ziel.
Natürlich.
Dass es keinen männlichen oder weiblichen Journalismus gibt.
Ja. Aber deswegen soll man auch nicht den weiblichen Journalismus zu sehr überhöhen und sagen, die Frauen denken da immer noch eine Dimension mit, die den Männern fehlt. Ich glaube, dass das, also meine These wäre, dass das heute bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen zunehmend verschwimmt oder aufgehoben ist, dieser Unterschied. Also, hätte ich die Hoffnung, zumindest.
Genau.
Also an dem Aber wir arbeiten ja auch nicht bei Apollo News oder bei. Also ich glaube, es gibt schon Medien, die sich bemühen, eine gewisse Sparte ja auch der Leser zu erreichen, die an sich eben sehr medienskeptisch sind und also Medien, die sich als alternative Medien verstehen und die dann wiederum so einen Knick in der Optik haben, weil sie sich ganz darauf konzentrieren, was machen die Grünen alles falsch. Was machen die Linken alles falsch? Was ist, läuft im Elfenbeinturm alles falsch? Und da ist dann so, glaube ich, da wird bewusst sozusagen adressiert, was man denkt, was die Wutbürgerleserschaft gerne, wie die auf die Welt blickt. Und das wird dann eben bestätigt. Oder es werden dann die Nachrichten rausgegriffen, die bestätigen, was dieses Milieu denkt oder das und die auch auf gewisse Weise aufmischt.
Ist eben so, sehr ja. männlich geprägt, auch mit einem sehr männlich geprägten Blick auf die Welt.
Ja, und mit einer gewissen Verachtung auch gegenüber einer bestimmten Art von Frauen. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Und diese Verachtung wird geschürt, bedient. Also das finde ich ist eine problematische Art, Journalismus zu machen. Wenn ich halt auch auf politische Ereignisse immer so blicke, wie berichtet jetzt der linke Mainstream darüber? Dann nehme ich die Gegenposition ein. Ich finde, das ist ein Journalismus durch den Zerspiegel so betrachtet.
Mm. Lass uns doch mal zum Schluss, wir sind ja beide politische Journalistinnen, ganz kurz auf die Weltlage am Anfang diesen Jahres blicken. Als du mitgekriegt hast, was in Venezuela passiert ist, was Trump veranstaltet, wie er das Völkerrecht bricht und wie windelweich die EU und auch Deutschland darauf reagiert. Wie ist es dir damit ergangen?
Ja, ich fand das beängstigend. Ich denke schon, dass das jetzt vielleicht die zweite Zeitenwende ist nach der Ukraine-Invasion. Also, dass wir da jetzt gesehen haben, dass wirklich mit
das Völkerrecht
mit Gewalt das Völkerrecht gebrochen wird. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass jetzt, egal welchen Geschlechts, ob jetzt Kaya Kallas, die EU-Außenbeauftragte oder unser Bundeskanzler, dass die das in der Deutlichkeit adressieren. Ich verstehe diplomatische Zwänge und ich verstehe, dass auch ein Bundeskanzler, ich erwarte von dem, dass der sich auch nicht so äußert wie ein Oppositionsführer
oder dass er den Trump spielt,
ein Vorsitzender der Linkspartei. Der kann sich leisten, jetzt da drauf zu dreschen. Also ich verstehe völlig, dass er da nicht drauf drischt. Aber sozusagen sich zu verstecken hinter irgendwelchen juristischen Glasperlenspielen in dieser Lage erscheint mir extrem kurzsichtig. Und ich glaube auch nicht, dass damit der Respekt in Washington steigt oder die Freundschaft erhalten bleibt, sondern es wird sicher auch als Signal der Schwäche wahrgenommen, dass das einfach so hingenommen wird, könnte ich mir schon vorstellen.
Weil in einem Kopf eines Donald Trump gelten, glaube ich, solche Appeasement-Zeichen eigentlich gar nicht, sondern eigentlich eher das Gegenteil.
Aber die neue venezolanische Machthaberin sozusagen, diese Interimspräsidentin, die finde ich schon auch faszinierend, weil sie eben sozusagen als Frau sozusagen gerade nicht verkörpert, was man denken würde, was eine Frau in diesem Amt mitbringt. Also die scheint ja da ihr eigenes Powerplay zu spielen und ihre eigenen
und die Oppositionsführerin ihre
eigene Agenda zu haben. Und sie war auch zuständig als Vize für die Gefängnisse, glaube ich, in Venezuela und für die schrecklichen Zustände, die da herrschen.
Ja.
Und zugleich hat man eine eher schwache Oppositionsführerin, die ja auch nicht den Rückhalt hat, das Netzwerk hat, die Fähigkeit hat, sich da zu etablieren. Also man hat zwei Frauenfiguren, finde ich, die keine gute Rolle spielen.
Eine Superdemokratin ist.
Auch ebenfalls, ja. Die ja auch Trump hofiert, soweit es jetzt geht.
Mhm.
Und ja.
Letzte Frage, damit wir mit etwas mehr Optimismus in das neue Jahr starten. Was wünschst du dir denn als Funke-Chefredakteurin?
Ich glaube, ich wünsche mir für unsere Branche und für unser Unternehmen, dass es uns gelingt, den Leuten zu zeigen, wie gut unsere Inhalte sind. Nicht nur von Funke, sondern generell, wie gut die Medien in Deutschland arbeiten. Also ich respektiere ja auch wirklich sehr unsere Wettbewerber. Ich respektiere auch die Rechercheure der Welt oder der Süddeutschen. Also da sind wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen dabei. Ich wünsche mir, dass dieser Kreuzzug gegen die Öffentlich-Rechtlichen aufhört oder zumindest die Öffentlich-Rechtlichen einen Weg finden, nicht ständig Angriffsfläche zu bieten ihren Gegnern. Und hoffe, dass der Stellenwert von freien und kritischen und unabhängigen Medien wahrgenommen wird, bin aber auch optimistisch tatsächlich, dass die Mehrheit in Deutschland das schon noch so sieht. Also du hattest ja am Anfang diese Beliebtheit da von Journalisten genannt. Ich denke schon, dass sehr viele Deutsche wissen, was sie an den Medien haben. Also wenn ich auch sehe, wie viele Abonnenten noch unsere Regionalzeitungen haben, die WAZ und die Hamburger Abendblatt hier in Berlin, die Morgenpost und die auch in Thüringen. Also wenn ich auch sehe, was die Kollegen da für einen tollen Job machen. Trotz der schwierigen politischen Lage. Und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass das auch noch sichtbarer wird. Da werde ich wirklich alles für geben. Und und glaube, dass wir da auch als Journalisten alle in einem Boot sitzen und nicht, also keine Energie darauf verschwenden sollten, uns gegenseitig zu bekämpfen, sondern
irgendwann
klar zu machen, dass wir sind eins oder dürfen nicht am Ast sägen, auf dem wir alle sitzen.
Melanie, ich wünsche dir zumindest, dass du gut angekommen bist, du glaube ich schon, aber dass du auch deine weitere Zeit nicht nur durch Arbeit, sondern auch durch die Begegnung mit den Kollegen und Kolleginnen hier im Haus ein Stück genießen kannst.
Vielen Dank für deine Fragen, die mich ja auch wieder zum Nachdenken gebracht haben. Und alles Gute auch für dich in diesem Jahr.
Ja, schön, dass du da warst. Nicht nur Journalistinnen müssen in den Medien sichtbar werden. Darüber haben Melanie Ammann und ich ja schon gesprochen. Aber auch in der Berichterstattung müssen Frauen vorkommen. Doch in deutschen Medien wird viermal mehr über Männer als über Frauen berichtet. Allerdings nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Elisa, heute aus dem Libanon. Ich muss dir unbedingt von einer jungen Frau erzählen, die ich gerade kennengelernt habe. Sie heißt Riem, ist 29 Jahre alt und hat vor ein paar Jahren ihr eigenes Unternehmen für Periodenunterwäsche im Libanon gegründet. Damit ist sie eine echte Vorreiterin im Land. Das Unternehmen heißt Unbound mit T, also von dem englischen Wort Unbound, das so viel wie grenzenlos oder losgelöst heißt. Im Libanon ist Menstruation nämlich noch immer ein großes Tabuthema, weil es traditionell als unrein gilt, gerade in muslimischen Communities. Für Riem begann alles mit einem ganz persönlichen Bedürfnis. Sie suchte nach einer gesünderen und nachhaltigeren Alternative zu herkömmlichen Binden. Im Ausland stieß sie auf Periodenunterwäsche, doch im Libanon gab es die damals noch nicht. Also gründete sie einfach ihr eigenes Unternehmen. Die Überlegung war simpel: Wenn sie damit etwas anfangen kann, warum dann nicht auch andere Frauen im Libanon? Auf Instagram zeigt sie das Menstruationsblut rot und nicht blau, wie es lange in der Werbung üblich war. Doch sie verkauft nicht nur Periodenprodukte, sondern klärt auch über Themen rund um die Periode auf, aber ebenso über andere Aspekte weiblicher Gesundheit wie PCOS oder vaginalen Ausfluss. Damit ist sie Teil einer größeren Bewegung im arabischsprachigen Raum, die feministische Tabus sichtbar macht und aufbricht. Eigentlich hat sie Architektur studiert, doch schnell merkte sie, dass sie sich selbstständig machen möchte. Und sie hat noch viele weitere Pläne: Aufklärung an Schulen, spezielle Wäsche für die Zeit nach der Geburt und Kooperation mit NGOs, um gegen die Menstruationsarmut im Land anzukämpfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Liebe Grüße, deine Elisa.
Hey Elisa, danke, dass du uns über die Alltagsprobleme der libanesischen Frauen erzählt hast. Die können wir uns hier ja so kaum vorstellen. Elisa Kautsky gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, ein gutes neues Jahr für dich. Und? Musst du dich gleich zu Beginn wieder aufregen? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich mit einem Böller-Thema. So heißt, dass einem die Hand abfliegt. Wahrscheinlich so alt wie die Entdeckung des Penis ist die Annahme, man könne bestimmen, ob Frauen sprechen dürfen oder nicht. Schweig, Weib, ist so ein Spruch, der zum Glück aus der Mode gekommen ist, aber die Haltung verdeutlicht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Frau sich äußert, sondern dass sie dafür das Go von jemandem braucht, also einem Mann. Ich muss einräumen, nicht zu wissen, ob es sich ein Mann, eine Frau oder ein Wesen dazwischen oder außerhalb handelt, wenn ich meinen Empörungskracher gegenüber Wahl zünden möchte. Wahl, das Namenskürzel desjenigen, der auf der Online-Seite des Spiegel seine Verwunderung darüber ausdrückt, dass Jette Nizard es gewagt hat, etwas zu sagen, ohne dazu aufgefordert zu sein. Also von Wahl. Wir erinnern uns. Die ehemalige Chefin der Grünen Jugend hatte zum Jahreswechsel 2024-25 den gewagten, aber im Kern verständlichen Satz gesagt: Männer, die ihre Hand beim Silvesterböllern verlieren, können zumindest keine Frau mehr schlagen. Das ist im Kern nicht falsch, aber eben nichts, was man heute äußern kann, wenn man ohne mit Scheiße beworfen zu werden vom Hof reiten möchte. Sicherlich nicht ohne intensiv nachgedacht zu haben, hat Jette Nizard nun das Jahr 2025 mit dem Satz ausklingen lassen: Männer, die beim Böllern ihre Hand verlieren, müssen zumindest keinen Wehrdienst leisten. Womit sie recht hat. Und was macht der Spiegel? Schreibt: Jette Nizard provoziert erneut durch Männerspruch, was dort als No-Go zu gelten scheint. Damit die Unverschämtheit dieses autonomen Handels einer Frau auch richtig eingeordnet werden kann, lautet der Vorspann: Sie kann es offenbar nicht lassen. Nach der Aufregung um ihren Silvesterspruch 2024 äußert sich die Ex-Chefin der Grünen Jugend erneut. Potzblitz, das schlägt dem fast den Boden aus. Äußert sich diese Frau doch erneut? Ohne zu fragen. Obwohl das deutsche Volk unter Führung engagierter Penispatrioten und anscheinend auch der Spiegel ihr klargemacht haben, dass es nicht gut ist, wenn sie spricht. Und nun das. Einfach den Mund aufmachen, ohne zu fragen. Ohne dass ihr das Magazin oder Wahl das Plazet erteilt hat. Ja, wo kommen wir denn dahin? Ins Jahr 2026, liebe Leute vom Spiegel. Frauen sprechen einfach so, ohne euch gefragt zu haben. In diesem Sinne, lieber Spiegel, halt's Maul.
Danke, liebe Silke. Was wäre der Jahresbeginn ohne dich? Aber trotz all der unerfreulichen Entwicklung, trotz des geopolitischen Chaos, das die USA unter Donald Trump gerade mal wieder anrichten, es gibt auch gute Nachrichten. Hier kommt eine, und zwar aus Polen. Nach Jahren massiver Rückschritte unter der nationalkonservativen PiS-Regierung bewegt sich etwas. Die neue polnische Regierung hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der gleichgeschlechtliche Paare erstmals rechtlich anerkennen soll. Und zwar über sogenannte Partnerschafts- oder Lebensgemeinschaftsverträge. Das ist bemerkenswert, denn die PiS hatte jede Form rechtlicher Anerkennung blockiert. Queere und Transmenschen und deren Rechte wurden aktiv angegriffen. Es gab sogenannte freie Zonen, wo sie nicht leben sollten, und politische Hetze. Der neue Gesetzentwurf sieht nun zumindest konkrete Rechte im Alltag vor, etwa bei medizinischen Entscheidungen, Erbschaft oder sozialer Absicherung. Die Ehe bleibt der Community zwar weiter verschlossen, wie ihr wisst, ist Polen ja schrecklich katholisch, aber rechtlich ist das dennoch ein klarer Kurswechsel. Und ein überfälliger Schritt nach all den Jahren, in denen der Staat queere Menschen systematisch ausgegrenzt hat. Das Ziel ist noch nicht erreicht, sagen polnische AktivistInnen, aber immerhin ein Anfang gemacht. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch gerade zu Jahresbeginn will ich euch noch eine Botschaft mitgeben, die euch begleiten soll. Diesmal von einer meiner Lieblingsautorinnen, der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. Ihre Botschaft passt wunderbar in diese Tage. Arundhati Roy sagt, eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon auf dem Weg. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika, Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.